Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast am Montag mit Malte Asmus und vor allem mit meinem heutigen Gast. Carsten Fuß ist da, Kommentator bei DAZN und er war am Wochenende wieder für die DFL in der Bundesliga unterwegs. Hallo Carsten.
Hallo, ciao Belli.
Du bist unüberhörbar natürlich auch Serie A-Experte. Da wird dein Wissen sicherlich heute bei uns in der Sendung auch nochmal zum Tragen kommen. Wir sprechen nachher natürlich auch noch über Min-Jae Kim, den du ja auch schon seit Jahren verfolgt hast. Aber zum Start, Aufregung am Wochenende in der Bundesliga mal wieder. Der VAR hat da wieder für Gesprächsstoff gesorgt. Auch 7 Jahre nach der Einführung kommen wir einfach nicht drum rum, uns über den aufzuregen. Regst du dich mittlerweile auch noch auf oder hast du schon resigniert?
Nein, ich rege mich auf. Ich glaube, das gehört auch nach wie vor zum Fußball. Diese irrige Annahme, dass der VAR Diskussionen ersticken könnte, das ist ja komplett ad absurdum geführt worden. Ja, wir haben jetzt da ein technisches Hilfsmittel und alle dachten, naja, also wenn man von jeder Perspektive da drauf schaut, dann muss man doch auch zum richtigen Schluss kommen. Und Pustekuchen, es wird noch mehr diskutiert und es wird immer abenteuerlicher. Also die Diskurse über faul und nicht faul werden ja noch wilder, als sie vorher schon waren.
Ja, eben. Anfangs war es die Handregel, die bis heute keiner wirklich verstanden hat, wo man sich drüber aufgeregt hat. Jetzt fängt die Elfmeterregel an, kontrovers zu werden. Und am Wochenende hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass vielleicht ein deutscher Meister noch ein bisschen mehr schubsen darf als ein nicht-deutscher Meister. Die Szene zwischen Tah und Ekitike.
Als ein Europa-League-Sieger von vor
zwei, drei. Ja. Wie hast du die Szene gesehen? Ist das graubereich oder?
Nein, das ist ein ganz klares Foulspiel. Also vor allen Dingen, wenn jemand im Flug ist und der bekommt einen Schubs, also wie soll der dann irgendwie noch was korrigieren können? Also wenn du auf dem Boden bist und gegenhältst mit deiner Körperspannung auch, dann hat das schon noch eine andere Qualität. Aber im Flug sozusagen auch die Fluglinie verlassen zu müssen und dadurch den Ball nicht zu erreichen, das ist grotesk. Das ist grotesk.
Einer von ganz vielen Kritikpunkten am VAR, dazu kommt ja noch der mittlerweile inflationäre Gebrauch, die Kleinteiligkeit, wo da dann gesucht wird nach Fehlern, also schon fast detektivisch auf die Spur von irgendwelchen möglichen Situationen gegangen wird, um da dann eben den wieder einsetzen zu können und dann da noch im Nachhinein irgendwelche Szenen rückgängig zu machen. Du als Serie A und Italien-Experte, diskutieren die Italiener genauso wie wir und sind das gleiche Diskussionen ähnlich?
Ja. Das ist, glaube ich, länderübergreifend. Ich meine, die Italiener haben schon vor der Einführung des VAR immer schon jeden Spieltag mal mit einer Slow-Mo untersucht, also bei strittigen Szenen. Das war immer fester Bestandteil von Domenica Sportiva, also der Sportsendung schlechthin damals. Das tun die nach wie vor und ehrlich gesagt, die Qualität der Schiedsrichter ist schon auch ein massives Thema aktuell in der Serie A. Ja.
Wie würdest du es vergleichen? Sind die besser als unsere? Sind unsere besser?
Nein, ich glaube, da gibt es nur graduelle Unterschiede. Ich glaube, die Top-Schiedsrichter in Italien sind dann auch Top Europa und weltweit. Das glaube ich schon, aber das sind jetzt auch nicht so viele. Ja, da würde ich jetzt auch sagen, da haben wir dann vielleicht 2 oder 3 und dann wird es durchschnittlich.
Also der VAR, ich glaube, da sind wir uns einig, muss irgendwie reformiert werden. Abschaffen werden wir ihn wahrscheinlich nicht mehr können. Aber was könnte denn aus deiner Sicht eine Lösung sein, um den jetzt noch zu retten und vor allen Dingen uns allen ein bisschen die Freude am Fußballgucken zurückzugeben?
Schwierig. Es gab ja mal die Diskussion, oder es gibt die Diskussion, dass jeder mal eine Challenge zur Verfügung hat. Ja, aber würden dann die Ergebnisse andere sein? Das ist ja die Frage. Also, denn jetzt nehmen wir dieses Beispiel Leverkusen-Frankfurt, dann sagst du so, bitte, das möchte ich jetzt aber challengen. Heißt das aber, die Schiedsrichter, die in charge sind, kommen dann zu der Lösung, die eigentlich logisch wäre? Das ist ja die Frage. Also verstehst du, wenn du sagst, jeder kann da mal proaktiv auch eingreifen, aber die Lösungsfindung wird ja nicht anders werden. Ja. Und da sehen wir, da ist einfach die Bandbreite extrem groß.
Ja.
Weiß ich nicht. Profi-Schiedsrichter, ja, im Grunde genommen sind wir ja schon bei Profi-Schiedsrichter und denn viel anderes machen die ja nicht. Es ist ein Feld, was offensichtlich dazugehört. Klar, die Argumentation ist, es geht um viel Geld, es geht um Schicksale auch von Vereinsangestellten, wenn es dann in den Abstiegskampf geht, das muss man ja auch ganz klar mal so bewerten dann auch. Aber eine richtig gute, clevere Lösung, ich weiß es nicht. Vielleicht muss noch mal die KI jetzt dran. Jetzt muss mal die KI ran.
Naja, die wird ja schon.
Nicht mehr dann, unsere Intelligenz, sondern die ganz wilde.
Ja. Ja, die KI wird ja schon insofern ab der nächsten Saison wahrscheinlich mit Einzug halten, dann auch in den Videobeweis, weil ja diese halbautomatische Abseitserkennung dann kommen wird, die zwar unheimlich teuer ist, aber vielleicht zumindest da das ein oder andere Problemchen, was wir mit der Auslegung haben und diesem, ist es jetzt ein Zentimeter, sind es 2 Zentimeter oder wie breit ist der Fuß jetzt im Abseits, dann vielleicht zum Erliegen kommen, weil diese kalibrierte Linie dann endlich auch mal hoffentlich dann auch immer gezeigt wird, weil die kriegst du ja auch kaum zu sehen.
Ja, das Thema ist ja, wir suchen in einem Spiel nach einer perfekten, einwandfreien, einer widerspruchslosen Regel beziehungsweise Lösung. Und das ist ja in einem Spiel immer schwierig. Ja, also der Charakter ist ja dann doch, dass es offene Situationen gibt. Logischerweise in einer in Regelauslegung sollte es das nicht sein, aber es ist part of the game. Ja. Das ist so.
Aber weil du sagst, in der Regelauslegung, diese Einheitlichkeit, die ja auch dann mal gefordert wird, Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Situationen, weil das Foul von Tah gegen Ikitike wird beim Spiel zwischen Frankfurt und Leverkusen nicht gepfiffen. Wenn es aber zwischen Bochum und Augsburg eine ähnliche Situation gäbe, die hätte es vielleicht gepfiffen gekriegt, weil ein anderer Schiedsrichter das jetzt wieder anders auslegt. Ja. Also,
oder derselbe Schiedsrichter besser gegessen hätte
oder so.
Am Vortag, als er es getan hat.
Oder eben nicht schon 2 Elfmeter vorher verteilt hätte und jetzt dachte, ach Gott, einen dritten vielleicht auch nicht. Das kann ja auch mal reinspielen.
Genau, ja. Also, aber wir sehen ja, wohin wir kommen, ja, in welche absurde Pfade wir auch abbiegen müssen, um wirklich dann zu erklären, die Entscheidung fiel auch aufgrund von Dingen, die im Vorfeld passiert sind. Also nochmal, es ist ein Spiel mit unglaublich vielen Facetten. Ja, auch die Zuschauer haben natürlich dann einen Einfluss. Die Trainer, wenn dir ein Trainer sowieso schon den ganzen Tag über auf die Nerven gegangen ist, dann bist du mit Sicherheit auch gewillter, gegen diesen Club beziehungsweise gegen diesen Trainer zu pfeifen als andersrum. Also es sind Menschen am Werk.
Und Menschen haben auch gespielt am Wochenende und da gucken wir jetzt mal ein bisschen genauer drauf.
Das Thema des Tages.
Die Bayern haben nämlich ihre Ergebniskrise beendet mit einem 4:0 den VfB Stuttgart geschlagen. Du warst vor Ort in der Allianz Arena, hast das Spiel dann auch aus hautnah gesehen, mit den Beteiligten gesprochen. Können die Bayern sich jetzt mittlerweile wieder nur noch selbst schlagen? Wie ist dein Eindruck?
Ich habe ja die erste Halbzeit verfolgt. Das war jetzt nicht so dolle, aber ich habe dann eben auch für mich als die Erkenntnis nach diesem Spiel mitgenommen, dass sie einfach physisch so dominant sein können. Und das hat ja Sebastian Hoeneß auch nach dem Spiel im Interview nochmal betont. Alle Werte zeigen, die sind richtig fit, die sind topfit. Und wenn du dann nachlegen kannst mit Leroy Sané, mit Coman, meinetwegen auch mit Goretzka, dann hast du natürlich eine Bandbreite, die unglaublich ist. Und Harry Kane, von dem ja einige gesagt haben, also jetzt hat er aber 3 oder 4 Spiele, also 3 Spiele Bundesliga, ein Länderspiel nicht getroffen, naja, jetzt hat man mal eine Krise. Wenn Krisen so aussehen, dann nimmt er die wahrscheinlich jede Woche mit. Ja. Aber dass Kompanie gerade eine wunderbare Atmosphäre geschaffen hat mit diesem Team, das scheint mir noch ein Faktor zu sein, den man mit Sicherheit ganz hoch ansiedeln muss, wenn man die Leistung der Bayern beurteilt.
Ja, und vor allen Dingen hat ja offensichtlich diese Atmosphäre und dieser Umgang, den Kompany dann eben auch mit seiner Mannschaft pflegt, vor allen Dingen auf zwei, in Anführungsstrichen, Problemstellen der letzten Monate dann sehr positiv abgefärbt. Upamecano und Kim, die scheinen ja richtig aufzublühen momentan. Du bist als Serie A-Experte natürlich mit Kim vor allen Dingen schon seit Jahren vertraut und du hast ja auch ein Faible für Neapel, auch biografisch, das weiß ich. Von daher hast du ihn ja sicherlich besonders beäugt, dann auch mit nach seinem Wechsel in die Bundesliga. Hat dich erstmal überrascht, dass er solche Anpassungsprobleme hat? Und wenn ja, wo siehst du die Gründe dafür?
Ja, es hat mich überrascht und ich habe es mir dann ja versucht auch zu erklären. Und ich denke mal, er brauchte einfach wesentlich mehr Zeit, sich einzufinden in eine Realität, die er so nicht kannte. Also er hat ja in der Türkei gespielt, dann in Neapel. Und Neapel mit Bayern zu vergleichen, ist natürlich auch schwierig. Also da stand, war mit Sicherheit schon mal ein Kulturschock für ihn auch auf der Tagesordnung. Es gibt, für mich gibt es zwei, drei Sachen, die wesentlich sind bei der Beurteilung der Leistung von Kim, Min-jae Kim. Er war immer unglaublich zweikampfstark. Er war immer athletisch und er war immer sehr schnell. Aber auch in Neapel war der Spielaufbau nicht das Thema von Min-jae Kim. Hm. Das hat man dann anderen überlassen, ja, die mit ihm in der Verteidigung gespielt haben. Pässe 10 Meter, 15 Meter, alles in Ordnung. Mehr hast du nicht auf dem Programm. Das machen dann, erledigen die andere für dich. Und der zweite Punkt ist, dass er jetzt extrem nah am Mann auch spielt. Also sowohl Upamecano als auch Kim haben nichts anderes zu tun, als die gegnerischen Stürmer aber auch hautnah zu bekämpfen. Ja. Da ist eine unglaubliche Dynamik in diesen beiden Spielern, die sich einfach auf ihre Stärken jetzt konzentrieren sollen. Und die heißen, du bist so nah es geht am Mann und bringst deine Athletik, bringst deine Schnelligkeit zum Tragen. Alles andere ist dann Thema für deine Mitspieler. Ja. Ja. Und was wir eingangs schon mal kurz thematisiert haben, ich glaube, dass Kompany sowohl Upamecano als auch Min-jae Kim beiseite genommen hat und mit ihnen ganz viel, ganz ausführlich gesprochen hat. Denn sowohl Upamecano, und das haben wir immer wieder gesehen, ist ein Spieler, ein Mensch, der Begleitung braucht, der Zuspruch braucht, Ansprache, wir wissen, dass er ungern Interviews gibt, eigentlich gar keine Interviews. Also ein Mensch, der eher sehr zurückgezogen ist. Ja, genauso ist das auch mit Min-jae Kim. Und was ist die Lösung? Du musst ihm als Verantwortlicher mehr Aufmerksamkeit schicken. Also ein pädagogischer Zugang zu diesen beiden Menschen. Und wenn du dann zu ihnen stehst, ich meine, Min-jae Kim hat ja auch schon Fehler gemacht zu Beginn dieser Saison, aber wenn du dann dazu stehst, dann ist es so, dass du auch Resultate bekommst. Hm. Und das sieht man jetzt gerade. Ja. Er hält an diesem Ball, er will diese zweikampfstarken, athletischen Spieler haben da hinten drin und er vertraut ihnen.
Also das Herangehen von Thomas Tuchel, dann auch seine Abwehrspieler auch mal öffentlich
an Pranger zu stellen,
völlig daneben.
Vergiss das. Also nicht mit den beiden, vergiss es. Bekommst du nichts zurück.
Bei Kompany funktioniert das und Kim sagt ja auch, er ist selber Abwehrspieler gewesen. Er kann mir das auf dem Platz auch nochmal wieder ganz anders zeigen, ganz anders erklären, was er von mir möchte. Und das scheint dann auch was zu sein, was ja auch jetzt diese Defensivschwäche in Anführungsstrichen, die am Anfang der Saison bei den Bayern eben noch da war, systembedingt, weil sie ja natürlich sehr nach vorne gelaufen sind, jetzt vielleicht dann entsprechend gefixt hat, dass jetzt das Problem zumindest keins mehr ist, zumindest bei Stuttgart oder gegen Stuttgart fiel es nicht auf. Barcelona ist dann natürlich jetzt am Mittwoch wieder eine andere Hausnummer. Aber glaubst du, sie sind gerüstet dafür, dann entsprechend dann auch Robert Lewandowski Paroli bieten zu können?
Ja, warum denn nicht? Also ich habe gestern auch mit Günther Klein gesprochen, einem Journalistenkollege, der die Hansi Flick-Biografie geschrieben hat, also die letzte. Der dann auch meinte, ja, Barcelona schon auch wieder stark und er rechnet schon damit, dass Barcelona Bayern die Grenzen aufzeigen wird. Ich bin da ganz anderer Meinung. Ich glaube, dass die Bayern sehr wohl dort in Barcelona, also auf keinen Fall als Underdog hinreisen. Ich glaube, dass gerade diese Dynamik, die sie im Moment entwickeln können und diese Wucht, für teilweise die jungen Spieler von Barcelona zum großen Problem werden kann. Ja, also da ist eine, auch, ich glaube, auf Seiten der Erfahrung, sind die Münchner da durchaus im Vorteil und reisen ganz sicher nicht chancenlos dahin. Nein, da bin ich der Meinung, die Bayern, so wie ich sie auch am Samstag gesehen habe, sind richtig gut.
Vor allen Dingen eben auch dank Harry Kane in der Offensive wieder, der seine Torflaute durchbrochen hast. Du hast mit ihm gesprochen. Wie hat er sich denn selber nach dem Spiel und nach diesen drei Toren geäußert? Wie erleichtert war er denn? Wobei er das natürlich noch mal ganz anders einschätzen kann, auch als wir von außen, sie natürlich immer nur die reine Torausbeute sehen. Er weiß ja, woran es gehabert hat.
Ja, ich meine, Harry Kane zu sprechen ist immer ein Genuss, ehrlich gesagt, weil er erstens hochprofessionell ist und zweitens auch lässig, ja, muss man ganz klar sagen. Ich habe ihn dann auch gefragt, ja, ob er denn an seinen Fähigkeiten gezweifelt hätte nach dieser, also gut, wir sind dann auch Teil einer Maschinerie, so kleine Krise oder so. Nein. Nee, also never, ja, never ever zweifle ich daran, dass ich ein guter Torjäger bin und dass ich die Dinger reinmache. Also das hat er gleich weggebügelt. Was ja auch ganz witzig war, er hatte ja, das war jetzt der dritte Hattrick von ihm. Letzte Saison war es ja noch so, dass er keinen Platz hatte in seinem Hotelzimmer. Und dann habe ich ihn gefragt, also beim letzten Mal haben wir uns ja auch gesprochen nach deinem Hattrick, da wusstest du nicht, wohin mit dem Ball. Nee, also dieses Mal gar keine Frage, kriegt Louis, also der jüngste Sohn, der wird damit spielen. Da hat er ja auch den Ball unter dem Arm gehabt und hat gesagt, also den bekommt jetzt hier mein Sohn und der wird da schon was mit anfangen können. Und ehrlich gesagt, er ist ja auch einer, der insofern ganz offen ist, als dass er ja bemerkt hat, der erste Treffer von ihm war nicht unhaltbar. Ja, bin ich auch der Meinung, es war jetzt kein krasser Torwartfehler, aber ja, den könnte man schon auch bekommen,
Ja. Hat
sage ich
Alex
mal.
Nübel
Also
ja auch
das war,
selber mittlerweile
ja.
zugegeben und gesagt, ja, war ich jetzt nicht ganz machtlos eigentlich. Wenn wir kurz den Exkurs zu Nübel machen, der hatte jetzt auch im Länderspiel in Bosnien auch ein Gegentor kassiert, wo man auch sagt, na, an einem guten Tag könnte er ihn vielleicht wirklich halten. Macht der sich gerade seine Ambition auf die Nummer 1 in der Nationalmannschaft so ein bisschen kaputt, wenn man mich parallel guckt? Sein Konkurrent Baumann hat schon wieder einen Elfmeter gehalten. Also der ist zumindest mit spektakuläreren Aktionen momentan dann auch in den Medien vertreten und auf dem Platz.
Also Punkt 1, ich finde es herausragend, dass Nübel so Stellung bezieht zur eigenen Leistung. Das muss ich einfach mal als erstes hier als Lob und als Anerkennung finde ich das finde ich super und da kann man ja mal auch bei Manuel Neuer nachfragen, ob das mal möglich gewesen wäre oder möglich ist, Selbstkritik zu äußern. Insofern finde ich das schon mal gut, dass er da auch eingesteht, etwas falsch zu machen ab und an. Aber tatsächlich hindert das manchmal diese Selbstkritik oder diese Eingeständnisse, weil man ja dadurch auch Unsicherheit zugesteht und die dann erst einmal wieder wegbringen muss, auch aus der eigenen Psyche, aus der eigenen Einstellung. Ich glaube, was die Fähigkeiten als Keeper betrifft, ist er schon richtig gut. Ob er tatsächlich die Nummer 1 in der Nationalmannschaft sein sollte, da bin ich mir nicht sicher. Und zwar auch das aufgrund von Beobachtungen am vergangenen Samstag. Im Spielaufbau, also wenn er mit einbezogen wird im Spielaufbau oder bei Rückpässen, Er wirkt mir da noch zurückhaltend, gehemmt, also nicht so, wie man es eigentlich wünschen sollte. Das sind Themen, die ich bei ihm sehe.
Dann gucken wir noch mal wieder auf die Bayern, die ja einen ziemlichen Nackenschlag dann auch nach wenigen Minuten hinnehmen mussten in dem Spiel, nämlich die Verletzung von Alexander Pavlovic, der auf sein Schlüsselbein gefallen ist, sich das gebrochen hat, jetzt 3 Monate ausfallen wird. Gerade mit Blick auf den oder auf das FC Barcelona-Spiel am Mittwoch muss jetzt Kompany natürlich reagieren, und er hat ja schon im Spiel gegen Stuttgart reagiert, hat dann seinen Edelreservisten Palhinha reingeschickt, der das ja auch sehr, sehr gut gemacht hat. Aber wenn man sich diese Defensivschwäche in Anführungsstrichen der Bayern aus den ersten Wochen unter Kompany nochmal vor Augen führt und dann die Spielweise von Pavlovic, der ja doch, wie auch Joshua Kimmich gesagt hat, einer ist, der gerne zocken möchte, der gerne nach vorne gehen möchte, der Pässe nach vorne spielen möchte, und das vergleicht mit Palhinha, der ja auch eben in gefährlichen Situationen mal einer ist, der mal die Grätsche auspackt, der eben gegen den Ball viel aktiver ist, weniger für den Spielaufbau macht, obwohl er das auch kann, aber eben seine Stärke eher in der Verteidigung sieht, so vielleicht wie auch Javi Martinez vor 10 Jahren bei den Bayern. Ist das gerade mit Blick auf das Barcelona-Spiel jetzt vielleicht für Kompany, ja, eine Nolens-Volens-Situation, dass er gesagt hat, jetzt dadurch kann ich meine Defensive stärken, aber verliere nicht unbedingt was für das Spiel nach vorne?
Weiß ich nicht. Also Palhinha, du hast es ja angesprochen, eher auch rustikaler unterwegs, und Barcelona hat die feine Klinge. Und da sehe ich dann eher ein Mismatch. Also ich hätte da lieber Pavlovic und nicht Palhinha. Also konkret bei dieser Auseinandersetzung mit Barcelona. Was sich beim Bayern-Spiel dann in der Systematik ein bisschen ändert. Kimmich rückt weiter vor, hat also wesentlich mehr dann Anteile noch im Spielaufbau, was ja gut ist, denn das kann er wirklich herausragend auch. Also insofern sehe ich da eher, Pavlovic und Kimmich waren so auf einer Höhe oder mal ein bisschen abwechselnd. Bei der Variante mit Palhinha ist für mich ganz klar, Palhinha ist der wesentlich weiter zurückgezogene. Und Kimmich geht dann eben ein paar Meter vor und übernimmt die Hauptaufgabe im Spielaufbau.
Mal gespannt, wie das gelöst wird. Wie siehst du die Situation von Leon Goretzka, der ja auch am Wochenende dann nochmal zu einem Kurzeinsatz gekommen ist, allerdings als Innenverteidiger, kam für Upamecano rein. Ist der jetzt dann dadurch jetzt durch die Pavlovic-Verletzung wieder näher ans Team gerückt, gerade auch auf seiner Lieblingsposition der Sechs, oder sieht man den tatsächlich mittlerweile vor allem als Backup dann auch in der Abwehr?
Ich sehe, dass so das Kompany beschlossen hat, das ist ein Backup für die Abwehr. Klar, wenn du jetzt sagst, okay, Kimmich oder Palhinha fallen aus, dann ist mit Sicherheit Goretzka wieder auch da auf dieser Position gefragt. Aber solange nicht, sehe ich ihn oder sage ich, dass Kompany ihn als Backup für die Innenverteidigung sieht. Und damit kann er dann leben? Will er ja auch offensichtlich leben, denn sonst
Interessant.
hätte er sich ausleihen lassen oder hätte sich verkaufen lassen können. Das will er nicht. Also bleibt er da, und ich bin auch der Meinung, dass Kompany auch das mit ihm durch Gespräche schon ausreichend geklärt hat.
Goretzka hat jetzt ja auch gesagt, im Winter ausleihen, verkaufen ist auch keine Option. Ich bleibe auf jeden Fall bis Ende der Saison, und dann gucken wir mal weiter. Also der nimmt die Situation an und will kämpfen. Harry Kane und Robert Lewandowski, natürlich ein spannendes Duell dann auch wenn es ein Fernduell mehr ist. Beide ja Torjäger par excellence, der eine ein paar Jährchen älter als der andere. Kane
Und
vielleicht
unter der
momentan.
Dusche komplett anders, würde ich mal sagen.
Ganz genau. Aber auch
Also
von der Rolle im Team.
den Vergleich würde ich gerne mal, also jetzt ohne, fernab von jedem Voyeurismus, aber also da gibt es mit Sicherheit kilotechnisch ein bisschen zu unterscheiden.
Das glaube ich auch. Wer ist denn dein bevorzugter Stürmertyp, oder wen magst du im Moment lieber sehen?
Also ich mag beide. Ich mag beide. Ich meine, Lewandowski habe ich ja nun auch hier jahrelang bei den Bayern gesehen, und das ist ein unglaublicher, also wirklich ein Fußballer, wie man ihn selten erlebt. Bei Harry Kane, muss ich sagen, ist es einfach noch mehr dieses Tore machen, also dieses so ein bisschen Zocken auf die richtige Position im richtigen Moment. Das ist, glaube ich, bei Kane noch mehr da. Er hat natürlich lange nicht die Schnelligkeit wie Lewandowski, aber er hat einfach so ein Gehen, sagen wir es mal, ein Ding, was ihn immer richtig stehen lässt. Ja.
Und er macht ja auch viel für den Spielaufbau, lässt sich fallen, spielt mal an der Mittellinie, holt sich Bälle, ist
Ja.
mannschaftsdienlicher im Prinzip dann auch noch als
Ja,
Lewandowski.
tatsächlich. Ja. Da würde ich auch sagen, dass er altruistischer unterwegs ist als Lewandowski, der immer fokussiert war auf, ich muss mein Tor machen und ich möchte Torjäger werden, Torjägerkrone bekommen. Ja.
Du hast eben schon gesagt, du siehst die Bayern nicht chancenlos.
Na, überhaupt nicht. Gar nicht. Im Gegenteil.
Erwartest eher was anderes. Wie bewertest du denn den VfB Stuttgart gegen die alte Dame, gegen Juventus? Was ist für die Stuttgarter nach den Erfahrungen vom Wochenende zu holen und überhaupt vom Saisonstart?
Ja, ehrlich gesagt, ich hatte den VfB stärker erwartet. Ich glaube aber, dass im Moment jedes Team gegen die Bayern schon auch große Schwierigkeiten hat. Also diesen vergangenen Samstag sollte man jetzt nicht als den Maßstab schlechthin für die Leistungsfähigkeit des VfB aktuell sehen. Ich bin der Meinung, dass Sebastian Hoeneß ein herausragender Trainer ist und entsprechend sehr viel aus dem rausholt, was er hat. Man muss ja auch sagen, er hat Enzo Mio und einige, Mittelstädt hat er auch rausgelassen, also vielleicht auch im Hinblick auf Juventus, hat also rotiert. Bei der alten Dame muss man eben wissen, und das wisst ihr ja auch, die aktuell beste Defensive Europas. Also da ein Tor zu schießen, da muss man schon Panzerknacker sein. Aber ja, ich halte es für möglich. Im Moment hat Juventus Turin bessere Leistungen in der Champions League gezeigt als in der Serie A. Also da haben sie auch viele Spiele, wo es ja so ein bisschen holprig daherkommt. Und sie haben ein extrem junges Team. Ja, extrem jung. Also da ist dann vielleicht auch nochmal ein Ansatz zu sagen, wenn wir ein bisschen abgezockt agieren, speziell mit UNDAF, dann ist da was möglich. Außerdem fällt ja Bremer aus, also mit Sicherheit der beste Innenverteidiger von Juventus in den letzten Jahren. Das ist schon auch noch ja, etwas, was der VfB vielleicht ausnutzen könnte.
Jetzt hast du gerade gesagt, in der Champions League manchmal besser als in der Liga. Das ist ja fast wie bei Borussia Dortmund, die ja laut Trainer Şahin auf jeden Fall kein Mentalitätsproblem haben. Das hat er aus dem doch eher mauen Kick gegen St. Pauli mitgenommen, wo man sich ja von Rückschlägen jetzt auch nicht hat einschüchtern lassen auf Seiten der Dortmunder. Aber wenn es nicht die Mentalität ist, dass diese zwei Gesichter der Dortmunder regelmäßig gezeigt werden, wo siehst du die Gründe dafür?
Ich habe Borussia Dortmund noch nicht verstanden. Ich habe sie in dieser Saison noch gar nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was da los ist. Wo ist der Plan? Wo geht's denn hin? Wohin geht der BVB? Weiß ich nicht. Also,
Halbfeldflanken auf Guirassy oder Bensebaini.
Also, wenn mir da, wie gesagt, wenn mir da jemand helfen kann, immer gerne genommen. Ich habe es noch nicht verstanden, was gerade da los ist. Also, es treten immer wieder woanders Probleme auf, jede Woche neu. Und man muss einfach feststellen, das sieht jetzt nicht nach einer Saison aus, die erfolgreich verlaufen könnte. Also bei allem, was sie bislang an Punkten ist ja noch okay, ist ja alles auch in Ordnung. Und gerade in der Champions League, ich meine, 6 Punkte, wunderbar. Aber ob das trägt, ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht.
Vor allen Dingen dann auch nicht gegen Real Madrid, die ja eigentlich nicht schlagbar scheinen, gerade eben auch selbst in
Ja.
Spielen, wo sie 80 Minuten nicht zu sehen sind.
Ja gut, aber da haben wir ja gesehen, es gibt schon durchaus Mannschaften wie Lille, die haben es ja vorgemacht, das geht schon. Und Wenn es etwas gibt bei Real, was aktuell mit Sicherheit nicht in Topform und nicht in Topbesetzung daherkommt, ist das ja die Abwehr. Wir wissen Alaba, das scheint sich noch hinzuziehen. Ich hoffe, der wird noch mal zurückkommen. Das hoffe ich wirklich, weil es ein super Typ ist und ein super Spieler. Aber Tchouaméni muss ja in der Innenverteidigung aushelfen. Im Mittelfeld, ja, Kroos weg. Da ist jetzt auch noch nicht so die Alternative gefunden. Also insofern, die spielen mit Vorderradantrieb super. Ja, da ist alles, da bringen sie alles auf die Straße, was geht. Aber hinten, da sehe ich sie durchaus verwundbar.
Also Möglichkeiten vielleicht für Dortmund da mit dem Champions League-Gesicht ein paar Nadelstiche zu setzen und dann eben auch zum Erfolg zu kommen. Start Brest gegen Bayer Leverkusen. Ich glaube, da brauchen wir nicht groß drum rumreden. Wenn Leverkusen das nicht gewinnt, dann haben sie ein Problem.
Absolut, ja. Vielleicht auch ohne VAR beziehungsweise mit VAR. Irgendwas könnte ja mal wieder was passieren.
Spannend,
Ja.
da schon Leipzig gegen Liverpool. Brisant natürlich wegen der Personalie Klopp, auch wenn der momentan noch
Ja,
im
die
Urlaub
Frage ist,
sitzt, ne?
kommt er, ja, weiß ich, ist er im Urlaub oder kommt er dahin und trinkt einen Schluck?
Marco Rose hat gesagt, er wird sich auf jeden Fall bei Klopp keine Tipps holen. Er möchte ihn im Urlaub auf Mallorca nicht stören und von daher da gar nicht irgendwie mit irgendwas behelligen, was ihn dann vielleicht erst ab 1.1.25 eigentlich interessieren sollte. Aber also wenn ich Klopp wäre, ich würde wahrscheinlich aus ganz vielen Gründen nicht hinfahren, um mir da nicht irgendwas nachsagen zu lassen. Aber wer weiß, Klopp hat viele überrascht in den letzten Wochen.
Ja, genau.
Liverpool gegen Leipzig, erster Premier League gegen Co-Erster, wenn man mal einfach nur von den Punkten her guckt, in der Bundesliga Leipzig, die ja nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses momentan Zweiter sind hinter den Bayern, aber vor allen Dingen eben in der Liga durch Defensive bestechen, zwei Gegentore erst.
Ja, und da sind wir dann wieder bei einem Dauerbrenner. Defensive ist schon ausschlaggebend für Erfolge sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga. Insofern bin ich auch der Meinung, dass RB Leipzig in dieser Saison auf einem guten Weg ist, ja, weil sie offensichtlich auch etwas abgezockter und etwas geduldiger spielen und sich gar nicht verunsichern lassen, wenn sie mal nicht sofort zum Erfolg kommen. Ich meine, vorne haben sie Ausnahmespieler, auch wenn Šeško den Egoismusanfall hatte dort am vergangenen Wochenende. Ja, da muss man schon sagen, dafür gehört er natürlich gehörig an den Ohren gezogen. Aber ansonsten finde ich, dass Leipzig gerade, wenn sie da mit Openda, mit Šeško nach vorne kommen und sich entsprechend ihren Fähigkeiten da die Torchancen erarbeiten, ist das spektakulär, wirklich spektakulär.
Da können wir uns auf ein schönes Spiel freuen. Was erwartest du? Glaubst du, da geht auch was gegen Liverpool?
Also ich bin bei einem Unentschieden bin ich schon. Also ich glaube nicht, dass sie hergespielt werden oder als Verlierer vom Platz gehen sollten, müssten. Nein, glaube ich nicht.
Wäre ja auch wichtig nach der Niederlage gegen Atletico und dann auch gegen Juve, dass die Leipziger dann auch in der Champions League endlich mal punkten, um dann
Ja.
Chancen auf die K.O.-Runde dann noch zu haben im neuen Format.
Ja, aber da muss man natürlich dann auch jetzt an der Stelle das Format dann nochmal ins Spiel bringen, denn das waren jetzt zwei Gegner, ja, die kannst du im Achtelfinale oder vielleicht im Viertelfinale treffen. Dass die dann jetzt hintereinander kommen und als drittes dann Liverpool, da ist dann schon ganz klar auch erkennbar, so ganz gerecht ist dieses System natürlich nicht. Gerechtigkeit gibt es im Fußball auch selten, aber das ist dann schon eine Schwachstelle, die erkennbar wird, also gerade für RB Leipzig. Ja.
Dann gucken wir mal, ob Sie am Wochenende die Schwachstelle von Liverpool auf jeden Fall finden werden. Carsten, vielen Dank für deine Einblicke auf deine Analysen zum Bundesligaspieltag und die Vorausblicke auf die Champions League hier bei uns im Fever Pitch Podcast. Vielen Dank.
Nicht zu danken, auf bald.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.